Ja, und da sind wir auch schon auf Sendung. Wunderschönen guten Tag zusammen.
Ja, hi Christian.
Hallo, schon wieder zwei.
Ja, also, wir machen jetzt hier unseren ersten Podcast zusammen. Das ist ja eigentlich schon der zweite Polynö-Podcast und aus dem Gruppenzwang heraus machen wir das jetzt auch mal, weil Nille und Spieler 3 ja vorgelegt haben.
Ja, und vor allen Dingen waren die ja so auf ihr ein Spiel bezogen und so langweilig, da haben wir gedacht, da müssen wir mal ein bisschen nachlegen in unserer Themenvielfalt.
Ja, das war wirklich langweilig, fand ich auch.
Ja, also absolut, ja. Und dieses ganze Nerd-Geschwafel ging ja gar nicht.
Ja, GTA 4, wer interessiert sich dafür?
Echt mal.
Okay, also, wir sind jetzt hier live in Oberhausen und...
der schönsten Stadt der Welt, mindestens.
Ja, wenn man hier wohnt, muss man das sagen, ja. Glaube ich. Auf alle Fälle wollen wir jetzt mal über alles Mögliche reden und fangen am besten damit an, was gerade gespielt wird. Was spielst du denn gerade, Christian?
Ja, ich weiß nicht, ob man das Spiel nennen kann, aber ich versuche mich gerade an Final Fantasy 13, was so ein bisschen ins Stocken gekommen ist bei mir spielerisch, einfach weil ich es ein bisschen langweilig fand jetzt nach fast 10 Stunden Spielzeit. Es braucht einfach viel zu lange, um überhaupt in Fahrt zu kommen, was man so von Final Fantasy, glaube ich, nicht gewohnt ist. Das ist vor allen Dingen so die Tatsache, dass man jetzt auf der zweiten Disc immer noch mit Tutorial-Screens zugeschmissen wird, obwohl man früher bei alten Teilen einfach so ins kalte Wasser gestoßen wurde und direkt in eine offene, freie Welt geschmissen wurde und da eigentlich erstmal gar nicht wusste, was man machen darf. Hier wird man jetzt durch alles durchgelotst, aber das wird ein bisschen zu sehr auf die Spitze getrieben.
Ja, also Final Fantasy, ich bin ja kein Fan. Ich fand eigentlich nur die zwei Final Fantasies für den PC ganz gut. Also ich habe sowohl Teil 7 als auch Teil 8 damals durchgespielt. Hab dann aber Teil 12 begonnen auf der PlayStation 2 und habe es, glaube ich, nach 2 Stunden in die Tonne geworfen. Nein, ins Regal gestellt, aber praktisch hat es mir überhaupt nicht gefallen. War nicht meins.
Und das ist ein bisschen traurig, wenn man eigentlich weiß, dass es ein Spiel ist, was bis zu 200 Stunden in Anspruch nimmt und ja, man stellt es nach 2 Stunden weg, das ist kein gutes Zeichen, wie ich finde. Ja, ähnlich ist es mir jetzt beim 13. Teil auch gegangen. Wobei da ja dann die Spieldauer wohl doch nicht ganz so lang sein soll wie bei alten Teilen, aber wo ich mich dann doch ein bisschen geärgert habe, dass mir doch relativ schnell langweilig wurde und ich da für die Collector's Edition dann doch nicht gerade wenig Geld hingeblättert habe. Und ich kann momentan auch immer noch nicht so ganz genau sagen, woran es eigentlich liegt. Es ist unterm Strich eigentlich ein typisches Japaner-Rollenspiel. Also es sind eigentlich alle Elemente drin, die auch alte Final Fantasies ausgemacht haben. Wir haben wieder dieses ja rundenbasierte Kampfsystem, was jetzt zwar ein bisschen dynamischer daherkommt, aber eigentlich immer noch in die gleiche Richtung geht wie Teil 9 oder 10.
Aber es soll doch, habe ich überall gelesen, wesentlich linearer sein als die Teile davor.
Das ist glaube ich, das ganz große Problem oder das ein bisschen das, was einen am Anfang so ein bisschen abschreckt oder erstaunt, wenn man halt alte Teile kennt. Man läuft die ersten, ja, ich bin jetzt in der 10. oder 11. Stunde, man läuft die ersten Stunden wirklich durch Schläuche. Wo es früher von Anfang an möglich war, eigentlich auf einer Weltkarte durch die Gegend zu laufen und verschiedene Städte und Ortschaften zu erkunden. Und wo ja dann irgendwann auch immer dieses Element Wasserfahrzeug, Flug, ein Luftschiff oder sonst irgendwas ins Spiel kam, um da wirklich absolute Bewegungsfreiheit zu haben, macht Final Fantasy 13 jetzt eigentlich genau das Gegenteil und schickt dich wirklich erstmal durch gerade Gänge, die mal vielleicht eine kleine Abzweigung haben, aber die eigentlich innerhalb von einer Minute wieder auf den Hauptpfad kommen und diese Abzweigungen machen eigentlich nichts anderes, als mal eine kleine Itembox oder so zu präsentieren, wo man dann ein bisschen Loot abbekommt. Aber grundsätzlich ist es wirklich absolut linear und das ist ein bisschen schade. Also das ist so das einzige Element, was bislang spielerisch eigentlich so gegen die Tradition spricht oder spielt. Der Rest ist eigentlich klassisches Final Fantasy, abgedrehte Story, ein bisschen von den Charakteren so wieder so eine Mischung aus westlich, östlich, so ein bisschen Manga-Style, abgedrehte Klamotten, abgedrehte Settings. Es versucht ein bisschen erwachsener zu sein als beispielsweise Teil 9.
Aber es sehen immer noch alle männlichen Protagonisten aus wie Mädchen, ne? Oder ja, wie Tokyo Hotel.
Ja, zumindest haben sie diesmal irgendwie einen Bart oder mal einen Afro und ja, gut, es geht. Also nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber was wir natürlich immer noch versuchen, ist so ein bisschen, ich glaube, das ist ein japanisches Phänomen, diese Kindlichkeit der Charaktere
zu Ja, und das Androgyne halt vor allen Dingen auch, was man ja auch bei den Mangas durchgängig findet.
Ne? Ja, also das ist auch wieder so typisch Final Fantasy, die Hauptdarsteller sind, glaube ich, alle maximal 21.
Hoffen wir es,
genau.
Wahrscheinlich sind sie nicht mal volljährig.
Also zwei, drei habe ich jetzt schon getroffen, die sind definitiv nicht volljährig, wobei eine dann doch so aussieht, als wäre sie, aber das ist dann halt wieder so ein bisschen, da frage ich mich dann auch, warum diese Pädophilie-Debatte nicht auf Final Fantasy speziell bezogen
ist. Ja, das ist so ein japanisches Ding, ne? Also gerade die Japaner mit ihrem Schulmädchen-Fetisch und so, das ist auch ein weites Feld, das wir hier vielleicht gar nicht anschneiden sollten, sonst sind wir ganz schnell bei der katholischen Kirche. auf alle Fälle, ich erzähle jetzt mal was. So, erstmal muss ich was erzählen zu einem Spiel, das ich noch nicht so weit gespielt habe, aber ich empfinde es als meine Pflicht, mal drauf einzugehen, weil der Manu ja auf Polynö das Ding angepriesen hat, wie bekloppt, und zwar das neue Silent Hill Shattered Memories auf der Wii, das von vielen Kritiken gefeiert wird als ein Silent Hill, das wieder richtig gut ist. Und ich habe natürlich auch zugegriffen, weil ich ein langjähriger Silent Hill-Fan bin und aber Teil 4 und 5 nicht so glorreich fand. Also eigentlich scheiße. Und ich finde es nicht so toll. Also ich finde es, vielleicht muss ich es erstmal beschreiben. Also das Spiel ist grundsätzlich komplett zweigeteilt. Es gibt diesen Adventure-Teil, wo man wirklich einfach rumläuft, Gegenstände findet, die man aber nicht klassisch wie bei LucasArts oder so benutzen muss, um, keine Ahnung, pure Kaffeepulver in Kaffeemaschine, sondern man bekommt Erinnerungsfragmente. Kann man sich dann aus seinem Handy anhören. Man kriegt dann so Nachrichten aus seinem Handy, Voice Messages oder Textnachrichten und hört sich die an.
Die dann so ein bisschen die Story erzählen, oder?
Ja, wobei eine Story ergibt sich da jetzt noch nicht wirklich draus. Also es ist ganz offensichtlich wieder dieses Katharsis-Thema. Aber weiter bin ich auch noch nicht. Ich habe es jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Stunden gespielt, weiter noch nicht. Also warum es mir nicht gefällt, ist, also dieser Adventure-Teil ist ganz toll, nur es kommt unweigerlich irgendwann ein Punkt, immer in jedem Abschnitt, wo dann plötzlich Monster kommen. Mhm. Das ist dann so der Albtraum. Albtraumsequenzen nennen wir sie mal. Und wie viele schon gelesen haben, man kann dort nicht kämpfen. Man kann nur weglaufen. Du hast keine Waffe, nichts.
Was also, ja als Spielelement erstmal reizvoll ist, weil es sich mal deutlich abhebt von allem anderen.
Ja, das habe ich erst auch gedacht. Also ist gibt ja ein paar andere Spiele, die das gemacht haben in der Richtung, aber also dass man nicht kämpfen kann, sondern nur flüchten kann. Aber es hörte sich für mich halt auch erst sehr interessant an und ich habe gedacht, das passt auch zum Silent Hill-Kontext, aber es ist einfach scheiße, weil diese Albtraumsequenzen so ablaufen, dass man, ja, wie gesagt, man kann nur weglaufen. Man hat auf seinem Handy zwar eine Karte, man muss irgendwo hin und dann ist die Albtraumsequenz zu Ende, wenn man das Ziel erreicht hat. Mhm. Gebäude XY. So, und du hast natürlich eine Karte von Silent Hill, kannst da gucken. Und das Problem ist, es kommen Monster von überall. Im Grunde genommen kannst du nicht auf die Karte gucken, weil wenn du es tust, kannst du davon ausgehen, dass du garantiert von den Monstern geschnappt wirst. Also rennst du blind und panisch durch den Level.
Bekommst auch natürlich überhaupt nicht angezeigt, wo du hin musst.
Nein. Also du hast kein Richtungspfeil, keine Minimap oder sowas, du musst dann halt das Handy rausholen und dadurch bist du bewegungsunfähig, also bist dann fette Beute für die Monster. Also im Zweifel rennst du halt einfach los und machst das so lange, bis du irgendwann mal nicht abkackst und durch Zufall das richtige Haus findest. Es ist wirklich ein total beschissenes Gameplay. Der andere Teil, diese Adventure-Teile, wo du halt ohne Bedrohung rumläufst und ein bisschen spooky Musik und bla und überhaupt und da halt rumirrst und so Nachrichten, Flashbacks irgendwie bekommst und so ein Kram, die sind gut gemacht, aber du weißt jedes Mal, keine Ahnung, also du weißt, es kommt garantiert wieder so eine Sequenz, ich habe jetzt 3 Stück davon mitgemacht und die führen dann immer dazu, dass ich meinen Fernseher anschreie, dass ich froh bin, dass die Wiimote an meinem Handgelenk festgemacht ist, sonst würde ich sie wegwerfen. Es ist wirklich total hohl. Und es erinnert mich ein bisschen an auch Silent Hill 5, wo man ja versucht hat, den Kämpfen mehr Gewicht zu geben, was nicht geklappt hat, meiner Meinung nach, mit dem völlig absurden Kampfsystem.
Jetzt sind sie genau den entgegengesetzten Schritt gegangen, das hat auch nicht geklappt.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es bei weitem nicht so gut wie der Manu, weil mir machen diese Albtraumsequenzen das ganze Spiel, die ganze Stimmung kaputt. Ich komme auch nicht richtig rein und ich glaube, ich muss jetzt echt mal endgültig konsequent sein und ein weiteres Silent Hill wird bei mir nicht ins Haus kommen.
Was ich bei so Albtraumsequenzen immer ein bisschen interessant finde, ist, wie die Entwickler das nutzen, um einen durch den eigentlichen Level zu jagen. Also ist es da jetzt auch so, dass du einen Weg gehst von A nach B und dann diesen Weg auch in der Albtraumsequenz genauso beschreitest? Also du bewegst dich von einem Haus zum anderen und im Albtraum gehst du eigentlich die gleiche Strecke und landest dann hinterher da, wo du sowieso hin wolltest? Oder
nein, das ist,
versetzen die sich irgendwo hin?
Nein, das ist typisch Silent Hill. Also erstmal, wenn diese Albtraumsequenzen laufen, dann hat sich die Umgebung verändert. Es ist nicht die normale Stadt. Also manche Straßen sind dann gar nicht begehbar. Du musst dann große Umwege laufen. Aber wie gesagt, eine Karte hast du nicht. Also du hast schon eine Karte, aber die bedeutet dann meistens den Tod, wenn du drauf guckst. Und du bist halt in erster Linie, du läufst dann halt blöd rum. Du läufst so lange irgendwo hin, bis du zufälligerweise die richtige Tür genommen hast.
Das klappt
scheiße. Dann beim dritten, vierten, fünften Versuch, je nachdem. Manchmal klappt es auch beim ersten Mal. Und es ist aber ein völlig hirnrissiges Gameplay, meiner Meinung nach. Mhm. Also das braucht die Welt nicht.
Das ist natürlich ein Problem, was Final Fantasy 13 noch nicht hat. Also gerüchteweise soll es ja dann irgendwann mal offener werden, so ab der dritten DVD. Ich hoffe drauf, aber so dieses Problem, dass man irgendwelche Sachen überhaupt nicht findet, das hat man da gar nicht mehr. Es ist vor allen Dingen auch nicht mehr so, dass es wie bei 7, 8, 9 zwingend notwendig wäre, wer weiß was an Schokobos zu züchten, den goldenen, den silbernen oder keine Ahnung was, um irgendwo hinzukommen, wo man ohne Strategy Guide nicht mal auf die Idee gekommen wäre, hinzugehen. Sondern das ist dann natürlich der Vorteil, den man hat, wenn man so einen linearen Schlauchlevel hat. Man kann eigentlich nichts übersehen.
Ja, das hast du bei solchen Spielen, die ein bisschen offener sind, aber immer. Ich meine, im Grunde genommen, ja, da wären wir ja schon fast bei dem Thema Achievements. Das wir übrigens gar nicht auf unserem Zettel stehen haben, aber ist egal. Das ist natürlich für Leute, die möglichst viele Achievements abgreifen wollen oder möglichst hohen Gamerscore bei den Spielen, die offen gehalten sind, die müssen natürlich, um da möglichst erfolgreich zu sein, einen Guide daneben liegen haben, weil ansonsten hast du ja immer das Problem, dass du dann siehst, das hätte ich machen müssen, das habe ich aber nicht gekriegt. Du kannst es entweder mehrfach spielen oder wenn du im ersten oder in zwei Durchläufen alles kriegen willst, dann geht das eigentlich kaum ohne Guide, meiner Meinung nach. Lösen wir uns mal von diesem schrecklichen neuen Silent Hill. Also ich finde es schrecklich, ich werde vielleicht nochmal was dazu schreiben, wenn ich es durch habe. Also vielleicht ist es jetzt auch total unfair. Punkt ist, diese Albtraumsequenzen, die halten mich davon ab, in die Atmosphäre einzutauchen. Und das ist natürlich fatal für ein Spiel wie Silent Hill. Ja, wenn man da nicht reinkommt, dann
Vor allem, wenn diese Sequenzen eigentlich einen Großteil der Atmosphäre ausmachen sollen. Also ich meine, das ist ja...
Ja,
das,
die Idee dahinter ist ja ganz offensichtlich. Also diese Hilflosigkeit, in Panik wegzulaufen und dem Albtraum entkommen zu müssen, das ist ja auf dem Papier bestimmt auch eine Mördergeschichte. Das liest sich auch ganz gut. Und die Vorberichterstattung hat mich ja auch... also ich fand es ganz spannend, bevor ich es dann gespielt habe. Und ich finde es ärgerlich. Es ist ein ärgerliches Spielelement, das mir das Spiel versaut eigentlich. Aber ich werde dranbleiben und vielleicht muss ich auch alles zurücknehmen, was ich jetzt erzähle. Vielleicht komme ich da auch nochmal rein.
Wobei ich mich gerade generell frage, ob Weglaufen als Spielelement grundsätzlich über lange Strecken funktionieren kann. Also ich erinnere mich gerade noch an Resident Evil 3 zurück, wo man zwischendurch diese Sequenzen hatte, in denen man auf Nemesis gestoßen ist, der eigentlich der absolute Endgegner war, aber zwischendurch immer wieder auftauchte. Und wo einen das Spiel dann immer vor die Wahl gestellt hat, gehe ich jetzt auf ihn zu oder renne ich weg? Oder wenn ich wegrenne, renne ich nach links oder nach rechts? Und dann immer so diese Sequenzen hatte, wo ich wirklich vor ihm davonrennen musste. Und ich fand, das war auch schon eigentlich zu aufgesetzt. Also ich glaube, wenn man die Wahl hat als Spieler, dann möchte man doch eher seine Allmachtsfantasien ausleben und alles kurz und klein kloppen.
Ja, in dem Kontext von einem Silent Hill-Spiel finde ich es noch okay. Aber jetzt hier bei Resident Evil, was ja eindeutig ein bisschen actionorientierter ist, also bei Spielen, wo man normalerweise mit der Wumme halt die Monster oder die Bösen halt generell platt macht, da finde ich solche Sequenzen dann auch immer ein bisschen ganz, ein bisschen komisch, fehl am Platze, wie auch immer. Anyway. Ja, was ich noch spiele gerade ist Metro 90210. Was soll ich da sagen? Ich habe nicht viel gespielt. Ich glaube, 2 Stunden habe ich gespielt. Sieht aus wie Stalker, ist aber überhaupt nicht Stalker in vielerlei Hinsicht. Also der Grafikstil erinnert sehr dran. Es ist, es bemüht sich ein bisschen realistisch zu sein, dadurch, dass es sehr schmutzig ist. Also dieses Endzeit-Szenario, die Leute leben in der Moskauer U-Bahn, weil oben ist es nicht mehr so schön nach dem Atomkrieg. Das kommt sehr gut rüber, aber es ist im Gegensatz zu Stalker wirklich sehr, sehr, sehr linear. Mhm. Es gibt sehr viele geskriptete Sequenzen. Also da waren ein paar Sequenzen, wo ich gedacht habe, was ist das denn für ein Scheiß? Jetzt bin ich ja tot. Jetzt habe ich die Monster übermannt und dann war das aber teil, also es war nicht verhinderbar. Mhm. Das gehörte dazu, weil dann haben mich dann irgendwie meine Begleiter wieder gleich am Anfang in Sicherheit gezogen und so weiter. Also es ist vollkommen anders als Stalker vom Gameplay her. Ist ganz nett, hat aber mich jetzt nicht lange bei der Stange halten können. Schuld daran hat in erster Linie Red Steel 2, da wollte ich gleich was zu erzählen, also wir bleiben aber erst nochmal bei Metro. Was bei Metro sofort auffällt, ist, es scheint nicht unter diesem typischen osteuropäischen Entwicklersyndrom zu leiden, und zwar viele gute Ideen, aber alles nicht zu Ende entwickelt und an jeder Ecke kaputt.
Das war ja die Nummer, die mich bei Stalker damals extrem gestört hat. Mal davon abgesehen, dass da noch ein paar Spielelemente waren, mit denen ich nicht so wirklich warm geworden bin. Aber ich habe mir Stalker, ich glaube, fast ein Jahr nach Release geholt. Habe die Tage nochmal in meinen Steam-Account geguckt, war erschrocken, wie viel ich da noch für hingeblättert habe. Und war eigentlich extrem erschrocken oder extrem enttäuscht, wie oft mir das Spiel abgestürzt ist innerhalb der ersten 2 Stunden. Also ich habe es eigentlich wirklich beim Spielen nicht über das Stadtgebiet hinaus geschafft, weil ich hatte dann auch irgendwann die Schnauze voll. Ich bin laufend auf dem Desktop gelandet, mal wenn ich auf den Gegner gestoßen bin, mal wenn ich in Anomalie gelaufen bin, mal wenn er einfach versucht hat, einen neuen Abschnitt zu laden.
Also irritiert mich jetzt ein bisschen, weil ein Jahr nach Release war es ja schon, es war ja schon nachher einigermaßen gepatcht. Es war nachher nicht mehr so instabil und hatte auch keine Dead Ends mehr, wo man dann irgendwie Missionen gar nicht erfüllen konnte, weil Figur XY gar nicht an der Stelle war, wo ich sie treffen sollte und all so ein Scheiß, der ja beim Release tatsächlich der Fall war.
Es hatte ja wirklich eine regelrechte Patch-Orgie zu dem Zeitpunkt schon hinter sich und deswegen war ich extrem enttäuscht. Also ich habe es dann wirklich enttäuscht, ich glaube, wirklich nach 2-3 Stunden zur Seite gelegt, nachdem ich wirklich mehrmals versucht habe, aus diesem Startgebiet rauszukommen. Obwohl ich damals eigentlich schön fand, welche Möglichkeiten man hat. Also
Stalker war absolut großartig.
Ja, man hat ja direkt am Anfang eine Aufgabe bekommen, aber war ja eigentlich gar nicht gezwungen, diese Aufgabe zu folgen, sondern konnte ja direkt ein bisschen frei erkunden und da schon ganz andere Sachen machen. Was mich damals ein bisschen auch aus der Atmosphäre rausgerissen hat, war, also es war ja alles sehr dicht, es war ja auch so vom ganzen Setting sehr schön aufeinander abgestimmt. Ich fand damals die Animation extrem komisch. Also wenn ich auf einen Gegner geschossen habe, dann ist der irgendwie ganz komisch umgefallen. Das sah so comichaft aus und hat so überhaupt nicht zur ganzen Grafik und zum ganzen Setting gepasst, dass mich das komplett rausgezogen hat aus dem Spiel.
Habe ich jetzt so gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich fand eben gerade die Atmosphäre und das Setting waren einfach großartig. Und auch diese Liebe zum Detail, mit der die ganze Landschaft, also die Locations designed waren. Also du hast ja bei vielen Spielen, hast es immer so, also das fällt einem dann auf, auch gerade bei Open-World-Spielen, wenn du die Gegend erkundest. Du hast generell, sind die meisten Spiele ja so aus Bausteinen zusammengesetzt. Mhm. Also beim Ego-Shooter gibt es dann halt 2 verschiedene Kisten, 3 verschiedene Fässer und so weiter und die verteilt man dann halt im Level. Und bei Stalker war nichts, machte den Eindruck, als wäre es so aus dem Baukasten so. Also wir haben eine leere Landkarte und dann habe ich jetzt hier mein Entwicklertool und habe dann rechts, so wie bei AutoCAD, quasi meine Items, ja, und verteile die einfach auf der Karte. Sonst war wirklich alles sehr detailreich und keine Location war wie die andere. Das fand ich alles sehr großartig. Also ich fand, Stalker war abgesehen von den Bugs ein total geiles Spiel eigentlich. Aber wie gesagt, natürlich das Problem, dass diese Bugs gerade am Anfang auch viel kaputt gemacht haben. Ja, jetzt kommen wir mal wieder zurück zu Metro. Also genau. Ist Metro, nach dem bisschen, was ich sagen kann, leidet es halt nicht unter diesem Problem. Aber es ist natürlich auch kein Kunststück, weil es ist eigentlich ein komplett linearer Shooter. Ähnlich wie 4, sehr, sehr dichte Atmosphäre, viele gescriptete Events und ja, macht eigentlich einen ganz guten Eindruck. Aber wie gesagt, dann ist mir ein anderes Spiel dazwischen gekommen.
Also du hast gerade gesagt, Metro wartet dann auch mit Monstern auf. Also es ist irgendwie so ein bisschen wieder dieses Klischee Endzeit mit
Atomkrieg. Ja, Mutanten natürlich. Auf jeden Fall. Wir werden alle mutieren, das ist doch logisch.
Absolut,
ja. Das weiß man doch.
Ja, ich freue mich ja schon drauf.
Ja. Alle mal, um das vorzuführen, habe ich auch mal ein bisschen radioaktives Material mitgebracht, das dir jetzt über den Kopf
mein Kryptonit.
Nee, aber ja gut, Klischee, klar ist das ein Klischee, aber letztendlich... ich finde es okay. Also es ist jetzt nichts, wo ich denke, oh, das habe ich ja schon tausendmal gesehen, Mutanten nach einem Atomkrieg. Ne? Ja. Natürlich ist das ein Klischee, aber das ist okay. Also wir wollen da jetzt nicht zu spitzfindig werden. Also ich finde ja bei Computerspielen generell, dass viele Leute Maßstäbe inzwischen anlegen. Also auch für die Storys. Natürlich kann man bei den meisten Spielen die Story, wenn ich sie jetzt mit richtiger Literatur vergleiche oder ganz großartigen Filmen, kann ich die Story natürlich immer in die Tonne kloppen. Also es gibt, ich bekomme keine 10 Spiele zusammen, die wirklich auf literarischem Niveau da mithalten können mit der Story. Aber man muss das mal immer im Kontext sehen. Also das Ganze hat begonnen mit, da ist ein Frosch, der muss über die Straße.
Ja, oder da ist ein weißer Punkt, der muss von einem Pedal zum anderen.
Ja, also von daher finde ich schon, dass teilweise einige Leute, zum Beispiel die Nerds, also ich verstehe den Standpunkt zwar, aber was Marc und Balkantoni da teilweise für Maßstäbe anlegen an die Storys von Spielen, halte ich für fehl am Platze. Also man muss dann doch die Kirche im Dorf lassen, wie wir bei uns zu Hause sagen. Da muss man dann doch schon gucken, was ist denn überhaupt Vergleichbares auf dem Markt, und da schneiden auch Spiele wie Mass Effect 2 beispielsweise sehr gut in der Story ab oder auch ein Bioshock. Ich darf es natürlich nicht vergleichen mit Krieg und Frieden oder irgendwie anderen wichtigen literarischen Werken.
Ich glaube, es gibt eigentlich zwei Richtungen, in denen eine Story wirklich gut erzählt werden kann. Und, die meisten Spiele siedeln aber irgendwie genau dazwischen an und machen es halt nicht wirklich. Es gibt einmal die Richtung so Mass Effect 2 oder nehmen wir mal ein älteres Spiel Beyond Good and Evil, die wirklich eine sehr dichte Story erzählen, die auch wirklich eigentlich schön ausgearbeitet ist und die einen auch wirklich sehr stringent an diesem roten Faden entlang führen. Also gerade Beyond Good and Evil fand ich, hat das damals extrem schön gemacht.
Obwohl du da auch viele Möglichkeiten hattest, die Zeit zu vertrödeln, ja, durch Bildchen machen auf dem See und so weiter.
Richtig. Ne? Oder Jack and Dexter, beziehungsweise Jack 3 damals, hat es auch sehr schön gemacht. Das war ein Open-World-Spiel, das hat aber trotzdem eine extrem dichte Story eigentlich erzählt, einfach durch seine Zwischensequenzen. Oder wir haben auf der anderen Seite das, was eigentlich meiner Meinung nach in Spielen noch viel besser funktioniert, eine Geschichte, die gar nicht als Geschichte erzählt wird, sondern wo sich sehr viel einfach auf emotionaler Ebene abspielt, in den Köpfen der Spieler, nämlich in Ico oder in Shadow of the Colossus. Da ist ja wirklich, da wird eigentlich keinerlei Vorgeschichte erzählt, da wird trotzdem ein extrem dichter Eindruck von Mythologie und einer sehr dichten Spielwelt aufgebaut, obwohl da maximal 3 Hauptdarsteller durch die Gegend laufen.
Das gelingt aber, du hast jetzt natürlich auch gerade die beiden Beispiele genannt, die jeder nennen würde.
Ja, natürlich.
Das ist schwierig. Also Spiele, die es schaffen, nur durch ihre dichte Atmosphäre aufzutrumpfen und dann dafür sorgen, dass Kopffilme eigentlich den wahren Reiz ausmachen, dass man halt die ganze Zeit drüber nachdenkt, was ist mit den Kolossi zum Beispiel? Was bin ich eigentlich für ein Typ und wie wichtig kann diese Frau da sein, die man retten will oder die man wieder zum Leben erwecken will? Wie wichtig kann die sein, dass man diese uralten Kolossi, die ja eigentlich augenscheinlich niemandem etwas tun, dass man die alle über die Klinge springen lässt? Ne? Also dadurch wird dieses moralische Dilemma, das ergibt sich ja erst beim Spieler selber.
Ja.
Also wenn man stumpf genug ist, dann kann man ja sowas, kann man ja Shadow of the Colossus auch spielen ohne all das. Man kann einfach nur sagen, boah, geil, den mache ich platt.
Ja, dicke Viecher abballern und gut ist.
Ja, genau. Also man kann das Spiel natürlich auch sehr vordergründig spielen und es, glaube ich, vielleicht auch gut finden. Aber ja, aber ansonsten fallen mir aber wenig Spiele ein, die so funktionieren, die nur über Atmosphäre funktionieren, ohne groß eine Geschichte zu erzählen.
Das ist leider das Traurige, das
stimmt. Außer den beiden, die dann auch noch beide von dem gleichen Entwicklerteam sind, das wird schwierig. Also mir fällt gerade spontan nichts ein.
Ja doch, mir schon. Wie heißt das? Last Guardian. Aber das wird dann das dritte Spiel von den gleichen Entwicklern.
Super. Wobei, ja, da weiß man ja noch nichts drüber. Da muss man ja gucken. Ich hoffe, es wird nicht wirklich PlayStation-exklusiv, weil eine PS3 werde ich mir auch in absehbarer Zeit nicht zulegen. Das wäre wirklich schade,
dass ich das spielen könnte. Das wäre für mich tatsächlich noch ein Grund, mir endlich mal eine PS3 zu kaufen. Oder ja, ich hoffe ja immer noch, dass mir mal endlich einer irgendeine sponsert. Aber ich glaube, als Blogschreiber darf man nicht drauf hoffen.
Wer sollte das denn tun?
Sony!
Sony, ja, sehr Nein. unwahrscheinlich.
Doch, stimmt. Nee, aber das wäre noch so ein Grund für mich, mir eine PlayStation zu kaufen, weil ich denke, also wenn man sich die Historie des Studios anguckt, die sind doch sehr exklusiv an Sony gebunden und ICO und Shadow of the Colossus waren halt exklusive PlayStation-Titel und ich glaube auch nicht, dass wir da drum rumkämen, wenn wir das spielen wollten, eine PS3 anzuschaffen.
Ja, dann spiele ich das halt in 5 Jahren auf dem PC, auf meinem PS3-Emulator.
War so, ja.
So wie wir das ja damals auch mit den PS2-Spielen gemacht haben. Obwohl, ich habe mir dann doch ja noch eine zugelegt. Obwohl, das ist gar nicht meine, die gehört ja meiner besseren Hälfte.
Na gut. Aber wir sind abgeschwiffen.
Ja, aber total. Also wir kriegen es ja überhaupt nicht hin. Wir haben ja so eine kleine Liste, die wir eigentlich abarbeiten wollen und das haut von vorne bis hinten nicht hin. Der Christian, der lässt mich ja nie erzählen. Der kommt immer auf alte Spiele, obwohl ich was über neue erzählen will. Also was ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet habe, ich spiele gerade Red Steel, deswegen tut mir auch der Arm weh. Red Steel 2. Wer sich noch erinnert, Red Steel 1 war Ende 2006 einer der Starttitel für die Wii und es war okay. Also es war eigentlich kein richtig gutes Spiel. Es war ein Shooter, wo man dann zwischendurch gegen besondere Gegner mit dem Schwert gekämpft hat. Aber Gun-Gameplay und Schwert-Gameplay waren komplett getrennt. Mhm. Und das hat man jetzt anders gemacht. Und das Besondere ist jetzt natürlich auch, es ist das erste Nicht-Sportspiel, das Motion Plus erfordert. Also nicht nur unterstützt, sondern erfordert. Ohne dem geht es nicht. Und das ist auch gut so, denn wir haben jetzt, wie gesagt, ein Kombo-System. Man hat also jederzeit Zugriff auf das Schwert und die Knarren. Man hat mehrere Knarren, Schrotflinte, was weiß ich was. Und kann da halt jetzt Kombos fahren. Also man kann diese Sachen auch kombinieren. Ich kann da mit dem Schwert und der Knarre gleichzeitig arbeiten. Und es hat wirklich ein richtiges Kombosystem. Es dürfte vielen Leuten gefallen, die sowas mögen, wo man dann halt doch sich Special Moves merken muss. Mhm. Und die auch lernen muss, dass man dann mehrere Sachen halt drückt am Gamepad, um dann entsprechend coole Sachen zu machen.
Das heißt, Knarren, Special Moves und ein Schwert, also Devil May Cry als Ego-Shooter.
Ja, vielleicht. Ein bisschen. Aber es sieht natürlich ganz anders aus. Ich sollte vielleicht noch mal kurz erwähnen, es hat überhaupt nichts mit dem ersten Teil zu tun. Mhm. Also weder storymäßig noch vom Grafikstil her noch sonst irgendwas. Das Einzige, was die beiden Spiele gemeinsam haben, ist halt diese Geschichte mit Shooter und Samurai-Gedönse. Und wie gesagt, jetzt aber eine bessere Mischung. Und wir haben vor allen Dingen jetzt einen sehr schönen Cell-Shading-Stil, der mir sehr gut gefällt. Und da kann man jetzt natürlich überlegen, ob das wieder aus der Not heraus entstanden ist, weil Cell-Shading natürlich wohl mit weniger Rechenpower zu lösen ist, als man das jetzt zum Beispiel mit Texturen lösen kann, die man da drauf legt.
Vor allen Dingen sieht es dann immer ein bisschen zeitloser aus. Ich meine, wenn man sich heute alte PlayStation 2-Titel anguckt oder alte Wii-Titel, da sehen dann doch die Cell-Shading-Spiele immer ein bisschen besser gealtert aus als die reinen Polygonspiele oder Texturspiele.
Ja, ein gutes Beispiel ist ja 13 zum Beispiel.
Absolut.
Das auch heute noch richtig gut aussieht eigentlich, obwohl es relativ alt ist und eben wegen dem Comic-Look, wegen dem Cell-Shading. Also auf alle Fälle kommt es sehr gut rüber. Das Einzige, was man dem Spiel vielleicht vorwerfen kann, ist, es hat eine durchschnittliche Action-Story. Also ich bin irgend so ein Typ von irgend so einem Clan und da kommt ein böser anderer Clan und macht meinen Clan platt und ich muss die wieder platt machen. Im Gegenzug. Und dann gibt es da noch irgendwelche magischen Superschwerter, um die es geht und rabarabar, bla bla. Also nichts Besonderes eigentlich, aber auch nichts, was jetzt permanent negativ aufstößt, wo man denkt, boah, ist das blöd. Aber da liegt nicht die Stärke. Also es sieht einfach nett aus, ist butterweich, super flüssig und ja, das Gameplay, dieses Kombo-System funktioniert sehr gut, es macht sehr viel Spaß und gerade mit dem Schwert zu handeln. Also normalerweise kann man ja, man hat da keine große Munitionsarmut. Also ich könnte jetzt rein theoretisch auch, bei manchen Gegnern geht das nicht, weil die mit ihrem Schwert meine Kugeln blocken können, à la Jedi. Aber ich kann das übrigens auch. Und in echt jetzt, nicht im Spiel. Und man könnte rein theoretisch auch rumlaufen und alle abknallen. Und man macht es trotzdem nicht, weil das Gameplay mit dem Schwert, die Spielmechanik, schon sehr gut ist und auch wirklich Spaß macht. Und wie gesagt, ich habe es jetzt 2 Tage fast nur gespielt und mein rechter Arm tut mir sau weh.
Ich frage jetzt nicht weiter, ob es wirklich tatsächlich nur an Red Steel 2 liegt oder daran. Nein, egal.
Ja, sehr witzig.
Ja, faszinierend.
Du warst wohl zu lange bei Area Games im Podcast,
glaube ich. Ja, und ja, schade. Naja.
Ich gehe da nicht drauf ein,
auf wir lassen das jetzt
niveaulosen
Sachen. Wir können ja auf was anderes Niveauloses eingehen, nämlich Game Room. Den habe ich nämlich noch in der letzten Woche angespielt, wenn man das Anspiel nennen kann oder wenn man das überhaupt Spiel nennen kann, was einem da präsentiert wird. Kurze Erläuterung, Game Room, für alle, die es nicht wissen, das ist so ein Projekt, was Microsoft jetzt mal wieder versucht hat, an den Start zu bringen, als Xbox-exklusives Spielzimmer, wie der Name schon sagt, für alte Arcade-Automaten. Jetzt kenne ich mich nicht persönlich so mit alten Arcade-Automaten aus, aber ich kann trotzdem sagen, dass dieses ganze Projekt in meinen Augen absolut von vorne bis hinten absolut missraten ist.
Warum?
Zum einen, also es fängt eigentlich an, wenn man dieses Ding versucht zu starten, man lädt sich diesen Game Room runter und will da rein und wird dann erstmal mit der Meldung konfrontiert, ja, du musst dir jetzt hier erstmal 1 von 2 Gamepacks, oder wie auch immer die heißen, ich nenne sie jetzt einfach mal Gamepacks, musst du dir mal runterladen. Dann machst du das, dann wirst du dann auch anschließend in diesen Game Room, was im Endeffekt aussieht wie eine kreisrunde Mall über mehrere Etagen, dann wirst du reinkatapultiert, hast dann da verschiedene Räume, teilweise auch so nach Themenwelten sortiert, also du hast da durchaus deinen Atari-Raum, wo du reingehen kannst und einen alten Atari-Automaten findest. Mhm. Das Ganze steuert sich erstmal total komisch. Man hat immer so den Eindruck, ich bewege jetzt einen Stick, um in einen Raum zu gehen und das Ganze hängt dann mal so 5 Sekunden hinterher oder will nicht so recht. Dann wirst du da mit einer absolut furchtbaren Musik gequält.
Ja, aber das, was du jetzt nennst, das ist ja noch nicht mal das Schlimmste.
Das ist, also, genau.
Also es geht ja mehr um Sinn und Zweck des Ganzen. Also, dass das Menü jetzt, nichts anderes ist das ja, was du gerade beschreibst, das ist ja eigentlich das Menü. Es ist ein bisschen komisch, aber mag man sich auch dran gewöhnen. Die Frage ist nur, wer zum Teufel bezahlt ungefähr 3 Euro für alte Spiele, die, die wirklich 30 Jahre oder älter sind und die, mal davon abgesehen, die man natürlich überall im Internet umsonst spielen kann, als irgendwelche Flash-Umsetzungen oder was weiß ich was. Und wer schmeißt das Geld in diese Automaten? Beziehungsweise wer steckt Bill Gates das Geld in den Arsch?
Ja, Bill Gates ja nicht mehr, aber...
Ja, du weißt schon, was ich meine. Also
ich persönlich würde sagen, ich nicht. Also ich habe auch gerade nur versucht, so chronologisch vorzugehen, was mich stört, vom ersten Spiel.
Ja.
Es ist von vorne bis hinten einfach furchtbar, habe ich so den Eindruck. Also man geht dann auch in einen von diesen Räumen rein, da hat man dann am Anfang auch alle Leute, die aktiv gerade aus der Freundesliste im Game Room sind, was in dieser Woche wahrscheinlich schon wieder null sind. Letzte Woche waren es halt noch ein paar.
Ich glaube, das ist nicht so. Das ist, glaube ich, nicht so.
Also mir wurden Leute aus meiner Freundesliste angezeigt.
Ja, mir auch, aber die waren aber so ziemlich alle, die ich in meiner Freundesliste hatte, die Avatare rannten da rum und spielten. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie wie mit den Miis bei Nintendo.
Ah, okay.
Also die Miis auf deiner Wii, die werden dann eingebaut in Wii Sports zum Beispiel als Mitspieler, also, ja, als Computer, als NPCs. Aber das hängt nicht davon ab, ob die Leute jetzt wirklich im Game Room sind.
Was ja eigentlich auch schon wieder totales Versagen ist, weil wenn ich da Leute aus meiner Freundesliste im Game Room rumstehen habe, dann würde ich die doch eigentlich auch ganz gerne ansprechen können, würde auch, ohne dass ich meine Freundesliste wechsle, vielleicht die mal schnell in eine Party einladen und vielleicht auch mit denen im Multiplayer mal einen alten Arcade-Titel durchspielen.
Ja, das kannst du ja trotzdem machen.
Ja, aber das ist dann wieder der Umweg über die Freundesliste oder ich muss hier meinen Onscreen.
Ja, gut, okay. Ne,
und muss erstmal gucken, ob der überhaupt wirklich online ist. Also bevor ich da jetzt irgendeinen anspreche, der einfach mehr dargestellt wird, weil er gerade in meiner Freundesliste ist, aber vielleicht gar nicht online ist oder irgendwas ganz anderes
macht. Ja, aber das sind ja alles so Details.
Ja.
Also was für mich viel spannender ist an dem Game Boom, ist, wer zum Teufel hat bei Microsoft die Idee gehabt? Nee, falsch. Die Idee ist ja gar nicht schlecht. Die Frage ist, wer bei Microsoft ist wirklich der Meinung, dass Leute ungefähr 3 Euro für diese Spiele bezahlen werden?
Ja. Mal davon abgesehen, dass man momentan ja wirklich auch nur wirklich altes Zeug findet, was irgendwo Ende der 70er mal gestartet ist.
Ja, und der kleinste Prozentsatz davon sind wirklich Klassiker. Also da ist auch ganz viel Scheiß, den heute auch keiner mehr kennt.
Eben.
Also aus gutem Grund.
Den auch keiner mehr spielen will.
Ja.
Also wenn Klassiker und wenn irgendwas aus den 70er Jahren, dann doch erstmal die großen Klassiker wie Pac-Man, auch wenn es aus heutiger Sicht auch kein gutes Spiel mehr ist. Aber zumindest ein absoluter Klassiker. Oder Pong oder Asteroids oder Breakout oder wie sie alle heißen. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, also mal davon abgesehen, dass der Game Room als solcher auch irgendwie schlecht platziert ist in der ganzen Menüführung. Dass man den erstmal als Spiel runterladen muss und den dann erstmal in seiner Spieleliste suchen muss und dann da reinkommt. Jeder Publisher, der halbwegs bei Verstand ist, der wird doch sich hüten, seine großen Klassiker in den Game Room zu schmeißen. Der wird doch hingehen und das Ganze ein bisschen aufpolieren und in den normalen Arcade-Marktplatz legen für dann umgerechnet 800 Microsoft-Punkte oder vielleicht sogar noch mehr. Mit ein bisschen aufgehübschter Grafik und wird da auch populärer vertreten sein. Also wenn der wird dann in seiner gerade neu erschienen Liste erscheinen, der wird ein bisschen gefeatured, der hat auch da viel mehr Möglichkeit, Aufmerksamkeit für einen Spielrelease zu bekommen und dadurch auch mehr Geld für einen Klassiker zu generieren, wo er eigentlich auch nicht viel Arbeit reinsteckt, als wenn das in den Game Room steckt.
Ja, wobei die Frage jetzt ist, das maße ich mir nicht an, das einschätzen zu können, also was aufwendiger ist. Also jetzt zum Beispiel sowas wie, zum Beispiel nehmen wir mal das Remake von Res. Ist jetzt kein Arcade-Titel und so weiter, aber wie viel Arbeit da drin steckt, sowas dann für Xbox Arcade aufzupolieren, anzupassen, wie auch immer. Und wie viel Arbeit dahinter steckt, die Spiele für den Game Room anzupassen. Also ich denke, du kannst jetzt auch nicht einfach so einen ROM nehmen aus einem alten Automaten, das eben mal runterladen. Es wird nicht sowas sein wie, wie heißt denn das nochmal? MAME.
Ne? Mhm.
Also so ein universeller Emulator, wo du dann die ROMs einfach dir nur noch besorgen musst und die laufen dann alle. Ich weiß es nicht, wie viel Arbeit da wirklich drin steckt. Aber ich finde, man kann das ganz gut vergleichen mit der Virtual Console auf der Wii.
Die ich ja wieder nicht kenne, weil ich keine Wii habe und auch mich weigere.
Ja, das ist im Grunde genommen ja sowas Ähnliches. Man kann da auch für alte NES, Super NES, N64, C64 Spiele inzwischen und so weiter natürlich die Spiele bekommen und die kosten auch von 8 bis 12 Euro, glaube ich, so um den Dreh. Ich habe da auch schon ewig nichts mehr gekauft. Aber da kriegst du wenigstens was. Also so ein N64-Spiel, so ein Mario Kart oder so ein Mario 64 oder vielleicht ein Zelda Ocarina of Time oder so, da habe ich ja zumindest noch das Gefühl, dass ich reell auch was bekomme fürs Geld.
Mhm. Oder die schönen Amiga-Klassiker. Also ich meine, ich würde mir persönlich eine Wii eigentlich kaufen wegen der Virtual Console und Turrican.
Ja, das denkt man erst, aber macht das dann nachher doch nicht. Also das Problem ist, ich habe mir auch so ein paar Sachen da gekauft und habe dann festgestellt, das ist nur Sammelei, was man da betreibt. Also ich spiele natürlich kein Mario Kart 64 mehr, wenn ich die beiden Nachfolger Double Dash und Mario Kart Wii habe. Also wenn ich da die Wahl habe.
Ja, im Zweifelsfall immer die schönere Grafik und den besseren Sound.
Ja, klar. Also ich denke schon, dass diese alten Sachen, es mag dafür Zielpublikum geben, also Leute, die das dann auch wirklich spielen, aber für mich wäre das jetzt nur so eine Sammelei um der alten Zeiten willen. Und aber selbst da ist es ja so, dass ich da ein Problem habe. Und wenn wir jetzt wieder auf den Game Room zurückkommen, ich würde doch nie im Leben für ein Spiel wie Frogger 3 Euro bezahlen, dass ich wo ich 3 Millionen Klone im Netz umsonst spielen kann, die übrigens wahrscheinlich alle besser sind als das Original.
Ich wollte gerade sagen, weil Frogger als solches war ja eigentlich auch kein gutes Spiel.
Das ist schwierig. Diese Spiele von damals, ja. Gutes Spiel, also die sind ja alle sehr simpel gehalten, haben keine Geschichte und so weiter. Die bestechen ja durch einfache Spielprinzipien.
Für die damaligen Verhältnisse muss man ja auch sagen, waren sie gut. Also ja. Das ist leider immer auch so ein bisschen natürlich das Problem bei Retro, das hat man ja bei Filmen und Serien genauso. Sachen, die man vor 20 Jahren gut fand, muss man heute nicht unbedingt, also die hat man irgendwann im Laufe der Zeit verklärt, früher war alles besser, TM und so, ne?
Ja, ja.
Und dann schaut man sie sich nochmal an und dann stellt man irgendwie doch fest, so, was habe ich denn da früher gut gefunden? Also ich meine, wir fanden ja alle früher auch mal Knight Rider gut, glaube ich.
Ich nicht.
Okay, oder A-Team.
Ich nicht. Das A-Team fand ich erst später gut, als ich älter war und so aus einem Trash-Faktor heraus fand ich das A-Team später geil. So als Student. Als das damals, wo lief denn das? Auf RTL oder so, irgendwie Ende der 80er, als das erste Mal hier in Deutschland lief, da habe ich echt gedacht, um Himmels Willen, was ist das denn für ein Rotz? Man kannte ja die Schauspieler alle hier, Mr. T und so weiter und das war Käse. Ja, gut. Game Room, da sind wir uns einig, Schrott.
Absolut.
Also wenn das irgendeinen Erfolg haben sollte auf dem Markt, dann ist das meiner Meinung nach nur ein Beweis dafür, dass es eine relativ hohe Quote unter den Xbox 360-Usern gibt, die nicht mehr alle Tassen im Schrank haben.
Und wenn da nicht bald mal Spiele rauskommen, die auch zumindest nach meinem Geburtsjahrgang erschienen sind und mehr als 2 Farben darstellen und dann vielleicht auch doch mal irgendwas beinhalten als Spielelement, wo ich mich mit identifizieren kann oder wo ich Freude dran habe, dann wird dieses Ding auch ganz schnell wieder von meiner Festplatte geputzt. Also da kenne ich dann leider auch nichts.
Ja, es war ja, glaube ich, in Interviews wurde ja schon gesagt, rein theoretisch könnten wir auch alte Amiga-Spiele und alte was weiß ich was anbieten. Aber zum einen ist das ja eine rechtliche Geschichte. Da hat sich Nintendo ja so ziemlich alles Interessante jetzt rechtlich gesichert für die Virtual Console. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die dann Sachen anbieten wollen von Microsoft, die ich halt auch auf der Wii bekomme. Und zum anderen passt es ja irgendwie auch nicht mehr. Der Game Room, der ist ja explizit als Arcade aufgemacht. Also das Menü, von dem wir gerade gesprochen haben, das soll ja eine Arcade sein. Und da dann plötzlich irgendwie Konsolenspiele aus den Mid-90ern anzubieten, macht ja auch schon wieder das ganze Konzept kaputt. Also ich glaube nicht, dass in die Richtung da groß was erscheinen wird. Ich denke, Microsoft wird noch so ein paar Gamepacks nachhauen in nächster Zeit. Und die werden alle ähnlich scheiße sein vom Inhalt her. Und dann hat sich das. Da werden dann so ein paar Freaks, die das sammeln, die sich diese Arcade-Automaten quasi da in den Game Room stellen, so wie andere Leute Figuren aus dem Überraschungsei ins Regal. Das wird kein Erfolg. Da bin ich echt fest von überzeugt, dass das ein Rohrkrepierer wird.
Meine Erwartung war ja auch so ein bisschen, ich glaube, das war ja auch ursprünglich angekündigt, dass dann zumindest irgendwie wöchentlich mal mindestens ein Spiel da erscheint. So die letzte
Meldung. Soll ja kommen, angeblich. Ab April hieß es, ne?
Ja, wobei die letzte Meldung, die ich jetzt dazu gelesen habe, war, dass der nächste Content nicht vor Ende April erscheint. Ich meine, jetzt sind wir gerade bei Anfang April. Das Ding ist jetzt seit 1,5 Wochen draußen und das heißt, wir haben da schon mal wieder ungefähr 5-6 Wochen dazwischen,
bevor wir auf der anderen Seite, woher kommt denn deine Ungeduld? Weil im Zweifel, ob in China ein Sack Reis umfällt oder da jetzt ein dritter Gamepack rauskommt, who cares?
So gesehen ja. Ich hatte ja die Hoffnung, dass vielleicht noch ein bisschen was Gutes rauskommt, aber ich glaube, die gebe ich auf.
Ich habe das Ding von Anfang an abgeschrieben. Ja, also kommen wir mal von dem blöden Game Room weg. Da sind wir uns ja einig, dass der garantiert nicht einschlagen wird, sagen wir es mal so.
Generell dafür sorgen, dass wir einschlafen.
Aber ja, zum Einschlafen, genau. Ja. Mal generell zum Thema Download-Content. Also ich tue mich da sehr schwer. Das liegt wahrscheinlich auch an meinem Alter. Ich bin es gewohnt, Dinge zu kaufen, die ich dann anfassen kann, ins Regal stellen kann und rein theoretisch, obwohl ich es nie tue, sie später halt auch mal wieder rausholen kann. Also einfach irgendwas zu kaufen, was dann mit Abschaltung oder mit Abschaltung der Server oder Verkauf der Konsole dann einfach weg ist, komplett. Da tue ich mich ein bisschen schwer, obwohl es natürlich, das ist eine emotionale Geschichte.
Ja, ich tue mich auch damit schwer, dass Sachen weg sind, wenn irgendwo ein Server abgestellt wird oder wenn meine Festplatte plötzlich nicht mehr richtig rotiert. Generell finde ich es, also bin ich da zwiegespalten. Ich bin natürlich jemand, der auch nicht so gerne Staub putzt und dementsprechend zwar schön findet, wenn seine DVDs hier im Regal stehen, aber mit der Pflege eigentlich auch nicht so viel zu tun haben will. Da ist natürlich so ein Download-Content schon ganz schön.
es ist total praktisch und es gibt ja auch gute Sachen. Also ich habe zum Beispiel auf der Wii Lost Winds gespielt, das fand ich sehr gut. Einen zweiten Teil muss ich mir unbedingt nochmal angucken, der ist ja auch vor einigen Monaten schon rausgekommen. Was ich jetzt zum Beispiel auf Xbox Arcade habe ich jetzt kürzlich runtergeladen und auch gespielt, Toy Soldiers.
Habe ich die Demo von gespielt, ja.
Im Grunde genommen ja auch ein Tower-Defense-Spiel, aber ein Genre, das sich bewegt. Also das klassische Tower-Defense bekommt ja jetzt so ein paar, wie soll ich sagen, Auswüchse, die äußerst kreativ und witzig sind, wie zum Beispiel, also das allerbeste Beispiel ist natürlich Plants vs. Zombies. Mhm. Ganz großartiges Spiel, aber Toy Soldiers ist auch ganz geil. Es ist halt Tower Defense, aber Tower Defense, die eigentlich den Eindruck macht, als wäre sie ein Echtzeitstrategiespiel. Also ideal für Leute, ich kenne so ein paar Leute, mit denen ich früher StarCraft und C&C im LAN gespielt habe, für die war eigentlich der größte Spaß immer, und deswegen haben sie auch immer verloren, aber der größte Spaß war für sie immer, die eigene Basis auszubauen und die zu verteidigen. Mhm. Ja, die haben natürlich ständig verloren, weil dann jemand sehr früh ankam und gesagt hat, ich mache dich jetzt platt. Aber wer Spaß hat an... an dem Ausbauen seiner eigenen Stellung und der Verteidigung seiner eigenen Stellung, gerade bei Echtzeitstrategiespielen, der sollte sich Toy Soldiers wirklich mal angucken. Also es ist sehr gut.
Macht Spaß. Ich fand es auch sehr nett. Ich fand es hatte seinen Charme. Es hat mich am Anfang so ein bisschen an diesen einen Napoleon-Level in Psychonauts erinnert. Wo man ja auch so ein bisschen seine Truppen durch die Gegend steuert. Aber dadurch, dass man dann auch wirklich seine Geschütze selbst bemannen kann und dann mit dem Flieger nochmal durch die Gegend düsen kann, hat es doch wirklich einen eigenen Charme. Wobei ich jetzt nicht so weit gehen würde, mir die Vollversion zu kaufen, aber ich bin halt auch nicht so ganz der Strategiespiel-Fan. Also ich meine, Echtzeitstrategie ist und ich gehe eh zwei verschiedene Wege. Aber ich fand es, es hatte einen sehr schönen Charme, auf jeden Fall.
Ja, also es ist mit 1200 Gummipunkten ist es auch nicht wirklich billig, aber es hat eigentlich sogar zwei Kampagnen. Ich habe nach dem Durchspielen der Kampagne, habe ich ja mal irgendwie getwittert, dass ich den Umfang zu gering finde für den Preis, aber habe dann festgestellt, dass diese Plus-Kampagne, die es da noch gibt, nicht exakt nochmal die gleiche Kampagne ist, nur mit dass man halt die andere Seite spielt, also die deutschen Einheiten hat oder so, sondern da gibt's also die Missionen sind anders und von daher ist der Spielumfang jetzt, finde ich, inzwischen eigentlich auch okay. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich noch weniger Probleme damit habe, Spiele online zu kaufen, also ohne CD, Karton, Hülle, bla, als ich es habe mit diesen ganzen Add-on-Geschichten. Mhm. Also mir tut, irgendwas sträubt sich in mir wirklich zutiefst mir für teuer Geld, also sogar bei Spielen, die ich geliebt habe, wie Fallout 3, ich habe nicht eins dieser Add-ons runtergeladen.
Da bin ich auch immer der Meinung, dass da, dass man da viel Glück haben muss, wenn da überhaupt mal ein guter Content bei rausfällt. Also ich glaube, bei Fallout 3 ging es noch, da war ja bis auf dieses Mothership Zeta oder wie das hieß, die Qualität ja wohl doch auf einem hohen Niveau, wie man so gehört hat. Bei einer Astlochinsel von Fable bin ich mir da schon nicht mehr so sicher und wenn ich so sehe, was teilweise an Sachen gerade so aus dem Activision-Bereich rausfällt, an Inhalten, da muss ich mich doch fragen, ob man als normaler Käufer und ob überhaupt die Käufer da alle noch ganz bei Verstand sind, wenn sie da so viel Geld reinbuttern.
Also du meinst jetzt wahrscheinlich ganz speziell auch Modern Warfare 2 hier, dieses Map-Pack, dieses Stimulus-Pack oder wie heißt das?
Stimulus-Pack, ja. Genau. Das zwar, wie ich jetzt gesehen habe, wohl auch einen neuen Spielmodus irgendwie mitbringt, aber ich meine, wir zahlen da unterm Strich 1200 Gummipunkte, das sind 15 Euro knapp.
Ja,
ungefähr. Für drei neue Maps. Also es werden zwar fünf ausgeliefert, aber zwei davon kennt man aus Modern Warfare 1. Mhm. Das jetzt meiner Meinung nach nicht mal die besten Maps waren, sondern eigentlich so die Sachen, die man als erstes mal vielleicht aus seinem Map-Cycle rausgeschmissen hätte. Also zumindest ich. Was ich dann extrem traurig finde, ist zum einen, dass dem Spieler nicht vielleicht wie bei Rockband oder ähnlichem die Möglichkeit gegeben wird, einfach die Maps aus dem alten Spiel mit ein bisschen Content zu oder gegen kleine Zahlungen zu importieren, sondern da wirklich das Ganze als komplett neu verkauft wird. Ja, und eigentlich da spielerisch für den Gegenwert, also den man da auf den virtuellen Tresen liegt, kaum was geboten wird. Also ich meine, wenn man da jetzt wirklich nochmal richtig in einen Kampagnenteil oder so gebucht hat, wo man weiß, da steckt richtig, richtig viel Arbeit drin, okay, aber drei neue Maps, das ist ein Bruchteil von der Entwicklungsarbeit, die da in das eigentliche Spiel geflossen ist und dafür dann aber ja, mindestens ein Drittel eigentlich des Verkaufspreises für zu nehmen.
Ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das haut da von vorne bis hinten nicht hin.
Und das ist ein Problem, was ich generell mit DLC beziehungsweise auch mit Online-Distribution habe, dass viele Publisher der Meinung sind, sie müssten ihre Spiele online für den gleichen Preis verkaufen, indem das ganze Spiel auch über den richtigen Ladentisch wandert.
Ja, das ist ja auch mal ein interessantes Thema, ne? Ich frage mich ja bis heute, was die Publisher sich dabei denken. Also ganz speziell, wenn wir jetzt mal zum Beispiel Steam nehmen. Es ist natürlich bequem, einfach mit so ein paar Klicks das Ding runterzuladen und je nach Online-Verbindung kann ich dann relativ zeitnah auch spielen, ohne dass ich jetzt mich mit irgendwelchen gehirnamputierten Verkäufern beim Mediamarkt rumschlagen muss und so weiter. Aber darf ich das überhaupt sagen, Mediamarkt? Also es war ja eher keine Werbung, sondern wahrscheinlich verklagen wir uns.
Wir können das auch variieren. Wir können auch noch sagen, Pro-Markt, Saturn wäre das gleiche, ja. Wie auch immer. Also ne?
Wir sind ja auch hier nicht gerade. Ich bin doch nicht geil. ID.
Genau, ja.
Oder wie geht der Spruch? Auf alle Fälle ist der Punkt, dass ist der Punkt, dass ich schon mich frage, für wie blöd die mich halten, weil da werden Spiele verkauft für, also zum Realpreis, also zum Preis im Geschäft, den ich aber im Geschäft gar nicht zahle, weil durch Sonderangebote und so weiter kriegt man die Spiele ja auch unter dem empfohlenen Preis meistens. Da wollen die dann tatsächlich für so ein PC-Spiel bei Steam wirklich 45 bis 50 Euro haben, wo ich mir denke, hallo? Haltet ihr mich für bescheuert? Ihr schließt komplett den Groß- und Einzelhandel aus.
Ja, du musst keine Fahrer bezahlen.
Genau, ihr müsst keine CDs oder DVDs brennen und nichts. Ihr habt dadurch eine unglaublich große Gewinnspanne und gebt mir nichts davon ab. Also ihr könntet das Spiel ohne weiteres 10 Euro oder 15 Euro billiger verkaufen, aber ihr tut es nicht, sondern ihr steckt euch alles, was ihr durch den Ausschluss dieser Verkaufsstufen da einen Plus habt, da steckt ihr euch in die Tasche. Und deswegen würde ich auch nie bei Steam ein Spiel kaufen zum Vollpreis. Also ich verstehe es nicht, was die sich dabei denken.
Ich muss ja leider gestehen, ich habe es ja gemacht. Ich habe mir unter anderem Stalker damals bei Steam gekauft. Was ich aber noch viel schlimmer finde, ich habe mich die Tage für die Mac-Beta angemeldet bei Steam. Ich hoffe jetzt mal darauf, dass das Ganze mal in den nächsten Tagen auf meinem Mac auch landet. Mhm. Ich habe in dem Zuge mal gesehen, was ich mir an Spielen gekauft habe. Da war halt unter anderem Stalker bei, da war ein Lost Planets bei, was ich absolut, also auf dem PC absolut furchtbar fand, weil die ganze Steuerung absolut missraten war. Und ich bin fast hinten rübergefallen, als ich den Preis gesehen habe, der daneben stand, den ich dafür bezahlt habe, nämlich 59 Dollar. Also ich weiß bis heute nicht, was mich da geritten hat. Ich wollte dieses Spiel unbedingt mal spielen. Ich weiß auch nicht, warum ich mir nicht erst eine Demo gezogen habe. Wahrscheinlich lag es daran, dass zu dem Zeitpunkt irgendwie ganz viele Leute wild auf Lost Planets waren. Keine Ahnung warum. Ich mir also blind da mal für 59 Dollar ein Spiel gekauft habe, was ich jetzt nicht mal mehr spielen kann, weil ich meinen PC verkauft habe. Also das ist noch die andere Seite der Medaille natürlich. Wenn man sich Download-Content kauft und an eine Plattform gebunden ist, dann muss man leider dann berechnen, dass man nach einem Jahr oder zwei oder wie lange auch immer diese Plattform nicht mehr hat und auch an diese Spiele nicht mehr rankommt.
Was ja jetzt praktisch, also für mich geht es ja hier nur so um theoretische Überlegungen, um Prinzipien, ne? Also praktisch, ich bin ja einer, diese Diskussion, die hatten wir auch schon mal mit Wiederspielen und so weiter. Ich bin ja eigentlich jemand, der spielt immer neue Spiele. Also es kommt eigentlich nie vor, außer jetzt bei Multiplayer-Titeln, es kommt ansonsten nie vor, dass ich ein Spiel, das 1, 2, 5 oder 20 Jahre alt ist, aus dem Regal ziehe und es wieder spiele. Mhm. Das passiert einfach nicht. Von daher sind diese ganzen Überlegungen natürlich rein theoretisch. Im Grunde genommen, wenn die dann den Server nach 5 Jahren abstellen oder ich, keine Ahnung, ich kann es halt irgendwann nicht mehr spielen, ich werde es praktisch nicht negativ merken. Also es geht mir da eher ums Prinzip. Aber die verarschen bei Steam oder bei Valve speziell, verarschen die Leute ja so konsequent, dass auch so Leute wie ich verarscht werden, die dann die Spiele da zwar nicht kaufen, aber ich habe zum Beispiel Portal erst gespielt, als es für den PC separat erhältlich
war. In der Orange Box.
Ja. Und das ist total. Nee, nicht Orange Box, sondern einzeln. Okay. Ja, komplett einzeln. Die Orange Box, die interessierte mich nicht, weil den anderen Content hatte ich schon oder wollte ihn nicht haben. Wie zum Beispiel Episode 1. Ja, ich habe mir Portal dann gekauft, nur um festzustellen, dass in der Höhle ein Datenträger war, eine CD-ROM. Die, da waren, glaube ich, 10 MB drauf.
Ja, wahrscheinlich.
Und das war dann, genau, das war der Steam-Client, der da drauf war. Der hat sich dann installiert. Oder musste sich nicht installieren, weil ich den ja eh drauf hatte, wegen Half-Life und bla. Aber er hat im Grunde genommen, also die hätten die Hülle auch komplett leer verkaufen können, nur mit so einem Download-Code irgendwie, und dann hat er das wieder runtergeladen. Also das Spiel war gar nicht auf der CD drauf.
Wobei, das ist wieder eine Sache, die muss man zumindest Valve hoch anrechnen, also weil es halt auch Dienste gibt, die da als Negativbeispiel taugen, aber bei Valve kannst du zumindest dir beliebig oft diesen Content auch wieder runterladen, ohne nochmal extra den Traffic zu bezahlen. Also das heißt, du kannst eigentlich für diese $60, die du da reinbutterst, auch deren Traffic-Kosten nach oben schrauben, indem du das Ding 20.000 Mal runterlädst.
Das ist ja letztendlich auch der Grund, warum von all diesen Lösungen, von all diesen Anbietern Steam, glaube ich, bei den PC-Spielern die größte Akzeptanz hat, weil das Ganze schon einen sehr fairen Eindruck macht, ich kann Backups machen und so weiter. Das ist schon okay. Also muss man Valve auch lassen, die gehen schon auf die Leute zu, im Gegensatz zu anderen Lösungen. Aber naja, unterm Strich, ich tue mich sehr schwer damit. Ich bin vielleicht auch da ein Einzelfall, oder vielleicht hat es wirklich mit dem Alter zu tun, weil ich halt damit groß geworden bin. Das Gleiche habe ich auch bei MP3s, bei Musik.
Ja.
Also ich kaufe mir Musik auf CDs, ich will die im Regal stehen haben, ich will die nicht einfach nur auf einer Festplatte haben.
Da bin ich mittlerweile, also auch wenn ich immer noch die Meinung vertrete, es ist schöner, sich eine CD zu kaufen, vor allen Dingen, wenn sie dann in so einem schönen Digi-Set oder so daherkommt, wo man dann das Booklet noch hat, wo ein schönes Artwork mit drin ist und allem möglichen Kram, nach Hause zu kommen, die CD einzulegen und auch die Möglichkeit zu haben, die Texte physisch in der Hand zu haben, mal so mitzulesen und sich ein bisschen reinzudenken. Bei mir ist es aber mittlerweile so, dass ich vor allen Dingen aus Zeitgründen schon dazu übergegangen bin, mir vieles bei iTunes einfach zu kaufen, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, das schön ohne weitere Probleme mir auf den iPod oder aufs iPhone zu ziehen.
Ja, du bist ja so ein Mac-Jünger geworden. Und
ja,
deswegen hast du natürlich logischerweise weniger Probleme damit, weil das Ganze bei iTunes, also ist natürlich komplett auch auf die Geräte zugeschnitten.
Absolut, ja.
Da kann ich mir schon vorstellen, dass man das eher in Kauf nimmt. Ich bin ja jetzt so, ich habe ja viele Leute im Bekanntenkreis, die inzwischen auch ein Mac haben, ein MacBook oder irgendwie sowas und das alles ganz toll finden und auch irgendwie ein iPod oder ein iPhone und hast du nicht gesehen. Die finden das auch alle ganz geil. Die kaufen auch alle online ihre Musik und so weiter. Also das funktioniert schon, was Apple da macht. Also keine Frage. Aber bei mir nicht.
Na gut. Ja, muss ja nicht bei jedem funktionieren.
Nein, das ist der Altersstarrsinn wahrscheinlich.
Genau.
Der jetzt auch langsam aufkommt.
Jetzt in
ich sitze manchmal auch im Park auf der Bank.
Und fütterst Tauben.
Nee, aber mit meinem Spazierstock winke ich dann so jungen Menschen hinterher und schimpfe und so.
Bei mir hätte der Spazierstock ja wahrscheinlich schon wieder einen MP3-Player integriert oder so.
Wahrscheinlich, ja. Bei mir hat er eine Spitze,
Sehr
mit der ich pieksen kann.
Nee, das ist, dann hast du jetzt verwechselt. Das ist immer, wenn du Sozialdienst machen musst und den Müll auf. Ach, egal.
Das ist der gleiche Stock.
Ja?
Naja.
Ja, ja.
Ich bin allzeit bereit. Okay, also das zum Thema Download. Vielleicht auch ganz interessant, was dann vielleicht in den Kommentaren dazu kommt, weil, wie gesagt, mir ist schon klar, dass ich sicherlich da jetzt nicht allgemeingültig spreche. Ich glaube, viele Leute finden das eigentlich ganz cool. Nehme ich zumindest mal an. Also es wird ja immer mehr angenommen. Ich tue mich, wie gesagt, schwer. Wenn ich keine andere Wahl habe, Toy Soldiers zum Beispiel, kriege ich nicht anders. Und es interessiert mich, dann kaufe ich das natürlich online. Aber irgendwie überzeugt mich das Ganze noch nicht.
Ich kann noch mal kurz darauf hinweisen, dass Manu und ich gerade auch an einem kleinen Koop-Artikel schreiben, wo wir noch mal über Sinn und Unsinn von DLCs im Allgemeinen eingehen.
Ui, dann brechen wir das Thema bestimmt jetzt besser ab, weil sonst liest nachher keiner mehr den Artikel. Also noch weniger, als es so schon tut.
Ja, weil es keinen interessiert,
ja.
Das ist richtig. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen, weil du ja gesagt hast, du sitzt auch gerne im Park und schwingst deinen Stock und hast auch so ein bisschen Muskelkater von was auch immer im rechten Arm. Gehen wir noch mal kurz auf Bewegungssteuerung ein vielleicht. Da gibt es ja demnächst nochmal ganz interessante, in Anführungszeichen, Alternativen zur Remote, die Sony und Microsoft auf den Markt bringen, mit teilweise grundverschiedenen Ansätzen. Also während Sony ja mit Move, wie man jetzt erfahren durfte, wie es heißen wird, eigentlich schon so ein bisschen was wie einen Klon der Wiimote auf den Markt bringt, nur der
leuchtet halt technisch anders funktioniert.
Es funktioniert anders, also du hast halt nicht dieses Infrarotgedöns, sondern du hast dann doch immer noch deine iToy-Kamera, oder PSI, wie sie dann irgendwann mal hieß, oder heißt jetzt, die dieses funzelige Dingen da wahrnimmt. Grundsätzlich aber, glaube ich, ähnlich funktioniert wie mittlerweile eine Remote Plus, weil da wohl auch so ein Gyrocopter und was auch immer alles drin ist.
Ja, okay, also wir haben ja beides nicht gespielt, wie die meisten Leute, also konnten beides nicht ausprobieren. Du ja nicht mal die Wii.
Ich kenne ja zumindest Wii Sports.
Okay, gut. Also du kennst Leute, die eine Wii haben.
Ich kenne Leute, ja, ich kenne dich.
Okay, ja. Ja, also es ist schon so, dass Move am meisten an das Konzept der Wii erinnert, obwohl es eigentlich anders funktioniert. Also es funktioniert über die Kamera. Es sind wohl auch Bewegungssensoren oder Beschleunigungssensoren verbaut angeblich. Aber im Großen und Ganzen hast du halt dieses Plastik-Eis, diese Plastik-Eistüte. Siehst so ein bisschen aus wie die Typen auf dem Flughafen, die Flugzeuge einwinken. Und das wird halt von der Kamera entsprechend aufgenommen und dann umgesetzt. Also wir gehen mal jetzt von den Präsentationen und den Videos aus, die man bisher so gesehen hat. Move, da gibt es so ein Video, wo irgendjemand am Rumboxen ist und also entweder ist das nicht synchron geschnitten oder du hast eine tierische Verzögerung. Also man hat dann genau das, was ja viele Leute bei der Wiimote, bevor es Motion Plus gab, kritisiert haben, und zwar diese Verzögerung zwischen der tatsächlichen Bewegung und der Umsetzung im Spiel. Mhm. Also ist mir ganz stark aufgefallen bei Move. Ansonsten finde ich das ja eigentlich ganz okay, was Sony da macht. Also Sony hat sich ja schon entdeckt ja den Partyspielchenmarkt nicht erst heute. Also SingStar, iToy und so weiter, Buzz, da hat Sony ja immer schon auch versucht, genau dieses Party-Casual-Publikum anzusprechen. Das hat Nintendo ja nicht erfunden.
Da waren sie ja an Nintendo eigentlich auch immer einen Schritt voraus, weil Nintendo ja eigentlich immer mehr so auf so Sachen wie WarioWare oder so gesetzt hat, die ja vielleicht nicht ganz so massenkompatibel sind und ein bisschen abgedrehter als das, was Sony immer gemacht hat. Also ich meine, die PlayStation hat sich ja, oder eine PS2 vor allen Dingen, hat sich ja in erster Linie aufgrund von SingStar und vielleicht in zweiter Linie auch iToy verkauft.
Zumindest, also das wissen viele Leute ja gar nicht, die immer anführen, ja, 170 Millionen verkaufte PS2s. Das Gros dieser Konsolen wurde erst verkauft, als die PS2 für 99 Euro oder weniger verschleudert wurde. Also als sie eigentlich nicht mehr aktuell war, als schon die Xbox 360 auf dem Markt war, da haben die das Gros der Konsolen abgesetzt. Also das vielleicht auch mal noch in dem Zusammenhang, dass die PS3 ja so schleppend angelaufen ist beim Verkauf, aber inzwischen ganz gut aufholt. Wie gesagt, ich habe keine, werde mir so schnell auch keine holen, aber dieser Super-Rekord, bei der abgesetzten Hardware-Basis, der kam ja bei der PS2 erst relativ spät. Ne? Ja. Und aber dann halt auch, wie gesagt, ganz klar mit solchen Spielen wie SingStar natürlich und auch Buzz haben, glaube ich, auch viele Leute. Viele Leute haben sich die Konsole einfach gekauft für ein paar nette Buzz-Abende. Ist ja auch in Ordnung. Ja, also ich finde, dass Sony das kopiert, finde ich nicht so schockierend. Sie machen es zwar technisch ein bisschen anders, aber irgendwie ist es natürlich schon eine Kopie dessen, was Nintendo da auf der Wii macht. Finde ich aber okay, weil Sony das immer schon gemacht hat. Also gerade von Nintendo abkupfern. Ob es jetzt das Rumblen ist oder ob es die zwei Analogsticks am Pad sind und so weiter, das sind ja alles Geschichten, die kamen von Nintendo zuerst. Ja. Und die hat Sony dann aufgegriffen. Also Sony ist immer sehr gut darin gewesen, Dinge, die andere, ja, eingeführt haben, dann, ich sag mal, ein bisschen zu perfektionieren und dann eben zu adaptieren.
Sie waren ja auch eigentlich immer darin am erfolgreichsten. Wenn sie mal wirklich was Eigenständiges auf den Markt gebracht haben, dann sind sie ja in vielen Bereichen auf die Schnauze gefallen. Also ich glaube, Blu-ray war jetzt mal so wirklich so das Einzige, was sich als Format zumindest halbwegs durchgesetzt hat. Davor gab es so Sachen wie die Minidisc und viele andere Ideen, die eigentlich im Ansatz immer schön waren, aber in der Praxis halt sich überhaupt nicht verkauft haben.
Ja, obwohl die Minidisc ja hier nur im Westen gefloppt ist. Also die Minidisc, die hat sich in Japan, glaube ich, ganz gut durchgesetzt.
Komischerweise hat Sony damit auch oder auch mit Duct-Tapes oder solchen Sachen immer Sachen auf den Markt gebracht, die sich im professionellen Bereich extrem gut durchgesetzt hat. Ja. Also gerade so in der Radioproduktion sind, glaube ich, Minidiscs immer noch der absolute Standard mittlerweile.
Aber wir schweifen schon total tierisch ab. Ja. Also, Sony Move. Wie gesagt, ja, Sony Move. Mal abwarten. Also ich werde es wahrscheinlich erstmal die nächsten Jahre selber nicht antesten. Warum sollte ich auch? Weil ich habe ja eine Wii. Aber ja, kommen wir mal zu Microsoft. Also vorher vorgestellt, Natal oder Natal oder wie auch immer, ist halte ich für die größte Mogelpackung. Also der Punkt ist, was dort gemacht wird, ist nicht anders als das, oder was da an Spielen wahrscheinlich kommen wird, ist nicht anders als das, was Sony mit Move macht oder halt Nintendo schon lange macht. Sondern die haben das Ganze ja präsentiert in einer unglaublichen Fake-Präsentation, ja, wie ja nachträglich rausgekommen ist. haben das da präsentiert als absolute Hightech-Geschichte, also mit Gesichtserkennung, Stimmerkennung, also Stimmanalyse, das heißt Stimmungen werden erkannt und so weiter und so weiter. Sorry, also ich glaube nicht, dass Microsoft Ende des Jahres etwas zu einem vernünftigen Straßenpreis auf den Markt bringt, an dem ansonsten die NASA ihre Experten forschen lässt.
Mir macht ja wieder am allermeisten Sorgen, dass Peter Molyneux da mitmacht, mitmischt und eingebunden ist und auch als Frontsau aufs Publikum losgelassen wird. Ich meine, wir wissen aus der Vergangenheit, vor allen Dingen aus den letzten beiden Fable-Teilen, was dabei rauskommt, wenn man Peter Molyneux Versprechungen machen lässt und da am Ende dann doch ein Produkt in den Händen hält, das wieder was komplett anderes macht als das, was er erzählt hat. Und diese ganze Nummer mit diesem gruseligen kleinen Jungen, mit dem man sich unterhalten kann im Zuge von Natal, glaube ich nicht, dass das innerhalb der nächsten 10 Jahre funktionieren wird.
Ja, also zum einen, es passte natürlich gut zu dieser ganzen Hype-Geschichte. Also die Kritiker von Molyneux, die sagen jetzt natürlich alle ja, deine Mutter, ne? Also ja. Natal, ganz klar, was das wird. Das wird wieder nicht ansatzweise einhalten, was versprochen wurde. Ich sehe diese Peter Molyneux-Kritik ja ein bisschen mäßiger. Also ich finde, da sind einige Leute viel zu hart mit dem Menschen, weil es wird oft so empfunden, dass er quasi der Vertreter ist, der ganz tolle Sachen verspricht, die nachher nicht eingehalten werden können. Ich habe immer den Eindruck, dass das ein Spieleentwickler ist, der schon visionären Dingen aufgeschlossen ist, der schon danach strebt, was Neues zu machen, was so vorher nicht da war, Spiele weiterzuentwickeln. Und sein größtes Problem ist, glaube ich, dass er selbst von diesen Ideen am begeistertsten ist und diese Begeisterung dann ohne groß nachzudenken dann auch bei öffentlichen Auftritten transportiert.
Ja. Also ich glaube schon, dass seine Intention dahinter immer die ist, auch Denkanreize zu geben und so ein bisschen zu begeistern für neue Ideen oder auch mal für die Idee neue Wege zu gehen, auch in der Entwicklerszene. Er bringt es aber leider immer so rüber, als wäre das jetzt der heiße Scheiß, den er auch in der Lage ist umzusetzen. Und das stört mich dann doch.
Die Erwartungen werden meistens zu hoch geschraubt. Ja. Also das ist bei vielen seiner vergangenen Titel der Fall gewesen. Aber also Natal, ich denke mal, dass Natal nicht ein Bruchteil von dem können wird, was da versprochen wurde und dass es letztendlich auch nicht mehr können wird, als irgendwelche Partyspielchen zu unterstützen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Leute demnächst Need for Speed Teil XY spielen, mit dem auf dem Sofa sitzend und in der Luft rumlenkend. Nee. Ja, nee. Das sehe ich nicht. Also halte ich für kein Konzept, um jetzt herkömmliche Controller komplett zu ersetzen. Und mir sind auch die Wii-Spieler am liebsten, die letztendlich die Wiimote und den Nunchuck doch generell eher so benutzen wie ein Gamepad mit so ein bisschen mal hier hüpfen und da mal zur Seite schwenken. Aber im Grunde genommen, ich muss da nicht rumhampeln.
Da ist jetzt vielleicht auch wieder unser Alter ein entscheidender Faktor. Ich meine, ich für meinen Teil würde es immer noch am liebsten sehen, wenn jedes Spiel auch ein Competition Pro unterstützen würde, wo ich meine 2 Feuertasten habe und gut ist. Und
da wären ganz viele Sachen nicht möglich, die man heute zu schätzen gelernt hat.
Leider ist das so, das stimmt. Also gut, aber ich würde mich immer noch mit einem Gamepad im Zweifelsfall eher abgeben oder mit einem Gamepad als mit diesem ganzen Bewegungshampel. Vor allen Dingen, wenn ich mir dann mal die jetzt rausgekommenen Spezifikationen auch von Natal angucke, wo man irgendwie idealerweise steuert, wenn man 4 Meter von seinem Fernseher entfernt ist. Was jetzt hier in diesem Raum zum Beispiel bedeuten würde, dass ich den Fernseher ans Fenster hängen müsste.
Auf dem Balkon.
Auf dem Balkon, genau, bei offener Tür. Und dann geht es schon wieder nicht. Und wenn es auch mit dieser Kamerasensibilität, ich meine, das Ding arbeitet mit einer Kamera ähnlich wie iToy, so sein sollte wie bei iToy am Anfang, dass man dann auch nur noch in einem gut beleuchteten Raum spielen kann, dann...
Ja, also die erste iToy-Kamera für die PS2, die war ja totaler Bullshit, also rein technisch. Die war, also, das war wirklich eine Katastrophe, was die Empfindlichkeit anging und so weiter. Ich glaube schon, dass die Kamera besser ist, also genauso wie die neue Kamera von Sony auch besser ist als die alte. Ich glaube denen auch, dass das geht, aber ich glaube nicht, dass dieses Gelaber von wegen... dein Körper ist der Controller und so weiter. Das ist so ein abgeschmackter Marketing-Fuzzi-Gelaber-Scheiß. Also ich finde es wirklich auch schockierend, als das präsentiert wurde, wie viele Leute da begeistert waren von dieser Präsentation letztes Jahr. Und wie gesagt, im Nachhinein, das haben ja Leute analysiert, also was da gemacht wurde, dieser Typ, der diese Bilder gemalt hat da, ne? Das war alles einstudiert. Die Tante, die da irgendwie dieses Ballspiel gespielt hat, das war alles einstudiert. Das war vorher aufgezeichnet und aufgeführt, richtig, wie ein Theaterstück.
Da hat ja auch, also das waren ja nicht nur Analysen, sondern da hat ja auch Boris Schneider-Johne himself hinterher über Twitter verkündet, dass es tatsächlich ein Fake war. Und das ist natürlich schon traurig. Vor allen Dingen würde mich da mal einfach interessieren, wenn mein ganzer Körper der Controller ist, welche Bewegung von mir wird als Spielbewegung erkannt und welche nicht?
Ja, eben.
Wenn ich mich am Sack kratze, ist das, habe ich jetzt einen Gang hochgeschaltet bei Need for Speed?
Oder? Ja, eben. Das kommt dann ja dazu. Also von daher halte ich ja auch diese Geschichte mit den zwei Eistüten von Sony tatsächlich für praxisrelevanter.
Absolut. Also ich glaube, Sony, die sind halt ungefähr auf der Linie von Nintendo. Das funktioniert, das wird auch vom Start weg funktionieren. Das Einzige, was dann nicht funktionieren wird, ist der Preis, weil die da irgendwie $100 für haben wollen. Bei Natal, ja, sollen sie mit der Konsole bundeln, sollen sie für den normalen Konsolenpreis verkaufen, dann könnte es eventuell funktionieren, zumindest von der Verbreitung her. Und ansonsten glaube ich nämlich nicht, dass das sich irgendjemand kaufen wird. Wobei ich auch immer noch darüber erstaunt bin, wie viele Leute sich so ein Wii Fitboard kaufen, obwohl man es eigentlich nicht braucht, aber gut. Grundsätzlich glaube ich, Sony fährt da eine gute Schiene mit, Nintendo mehr oder weniger zu kopieren, und Microsoft wird da ähnlich wie mit dem Game Room auf die Schnauze fallen.
Also ich glaube es auch. Also ich glaube, dass das Natal eine ziemliche Gurke wird. Es wird vielleicht zwei, drei nette Anwendungen geben, vielleicht auch von Molyneux. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man da, wenn man Spiele darauf auslegt, dass man da sogar was mit machen kann unter gewissen Umständen. Aber dass es das Gamepad ersetzen wird bei allen möglichen Spielgenres, das halte ich doch für ziemlichen Bullshit. Und man merkt halt immer wieder, dass Microsoft ein amerikanisches Unternehmen ist. Das merkt man auch bei den ganzen Präsentationen und dem Marketing-Zinnober. Also da ist mir Nintendo ja auch wesentlich sympathischer, ne? Wenn sich dann so ein Nintendo-Hansel dahinstellt und was vorführt, dann wirkt das alles nicht so unglaubwürdig.
Ja, wobei die meistens nichts zu erzählen haben, weil die ganz selten ja mal wirklich ein gutes oder eigenes Spiel auf den Markt bringen. Oder, ja, okay, ich setze mich wieder in die Nesseln als alter Nintendo-Hasser. Ich möchte jetzt hier keine Klopperei.
Ja, also ich bin ja derjenige bei uns, der so ein bisschen, bei Polyneux bin ich ja, glaube ich, inzwischen der Einzige, der noch so ein bisschen das Wii-Fähnchen hochhält.
Und das PC-Fähnchen.
Und das PC-Fähnchen, ja. Also ich bin inzwischen, es war ja anfangs so, dass Nille quasi die Randgruppe mit seinen Indie-Games und so weiter abdeckt, aber es wird immer mehr so, dass ich, glaube ich, nur noch die Artikel,
ja,
für eine kleine Zielgruppe schreibe.
Nille hat demnächst die Mainstream-Kolumne hier mit seinen Indie-Games, glaube ich.
Es gibt viele Analysten, die der Meinung sind, dass das jetzt auf dem PC, wo die Konsolen halt gewisse Genres komplett binden, dass diese ganzen Casual-Games diese ganzen Flash-Games und so weiter, Browser-Games, dass die das neue große Ding sind und wahrscheinlich auf dem PC die Umsätze bringen werden in den nächsten Jahren. Das kann gut sein, dass Nille da vielleicht dann wirklich den Mainstream abdeckt. Ja.
Man sieht es ja auch jetzt schon auf dem iPhone, da sind, glaube ich, die großen Verkäufe eher so die Indie-Games, und ich glaube, so, ja klar, ein Gameloft, ein EA und so, die sind vertreten. Aber die müssen doch schon ganz schön strampeln, um auch mal gegen so ein Indie-Game bestehen zu können. Ja, und das wird jetzt auch mit dem iPad, denke ich mal, wenn das demnächst kommt und da mal die Sachen auch ein bisschen höher aufgelöst sind mit einem etwas größeren Display, wird sich das, glaube ich, doch noch verschärfen auch.
Naja, nach allem, was ich gelesen habe, wird es ja beim iPad wahrscheinlich an der Rechenpower scheitern. Also das größere Display mit der höheren Auflösung kann von vernünftigen Spielen nicht genutzt werden, weil das Ding wohl zu schwach beim Rechnen ist. Habe ich gelesen. Deswegen ist dann die Frage, ob du dann sowas wie Bejeweled halt in der höheren Auflösung spielen musst.
Ja, wobei.
Du wirst da keinen vernünftigen Ego-Shooter zum Laufen kriegen.
Oder? Nee, aber ich glaube, das ist auch nicht die Zielgruppe. Also, mal davon abgesehen, dass ich einen Ego-Shooter oder auch einen Jump'n'Run, wie Giannis ist, das jetzt auch fürs iPhone rausgekommen ist, einfach nicht damit spielen möchte. Also, ich habe es mir zwar geholt, aber es ist einfach. Unterm Strich ist es einfach nicht schön zu steuern. Ich glaube, die Zielgruppe sind dann doch wirklich mehr so die Casual Gamer, die auch wirklich ein Bejeweled oder Plants vs. Zombies, das jetzt auch dann als HD-Variante nochmal rauskommt, sich holen werden. Und ich glaube, da wirklich sind es die kleinen Entwickler, die halt genau wissen, was kann ich mit der Touchpad-Steuerung erreichen. Ich brauche keine großartige Grafik. Ich gehe mehr so in den Comic-Stil und habe damit meinen Erfolg. Und klar, so ein EA oder ein Gameloft, Activision, die werden da ihre Shooter weiterhin draufschmeißen, so eine Adaptierung von Call of Duty, aber das sind nicht die Einnahmentreiber. Absolut nicht.
Tja, wollen wir es mal hoffen. Also wie gesagt, ich bin ja bei diesen ganzen, also für mich ist das iPad auch ein Gadget. Also ja. Ich für mich ist das einfach ein größerer E-Book-Reader,
ja.
Einfach und größerer Display. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen auch an den DSi oder DSXXL oder wie der hier in Europa heißt, keine Ahnung.
XXL, ja.
Ja, in Japan heißt der ja LL, DSi LL für mein Japanisch ist gerade ein bisschen eingerostet. Auf alle Fälle ist der Punkt ja, dass ich mit diesen Dingen relativ wenig anfangen kann. Also gerade beim Spielen merke ich auch, dass ich, also ich finde solche Sachen wie Natal oder Move ganz okay. Ich fand die Wii ja auch ganz toll durch ihre Bewegungssteuerung, aber ich merke eben gerade auch durch die Wii immer wieder, dass ich bestimmte Dinge traditionell spielen will, mit dem Gamepad. Ich will bestimmte Dinge auch nur mit der Maus spielen. Also wenn ich die Wahl habe, alles, was irgendwie Shooter-mäßig ist, also ich habe jetzt auch Mass Effect 2 und Bioshock 2, die habe ich alle nicht auf der Xbox gespielt, sondern wieder auf dem PC. Also ich bin einer von den 5 Käufern, die das für den PC gekauft haben. Und es ist inzwischen wirklich so, dass ich mich oft frage, ob ich nicht schon zu alt bin.
Nein.
Weil ich doch bei manchen Sachen, nee, also gerade Gamepad-Steuerung, ich bin bei manchen Sachen, oder Maussteuerung bei Shootern, ich bin bei manchen Sachen doch sehr eingefahren und frage mich, ob es wirklich so ist, dass das jetzt die ideale Steuerung ist oder ob ich einfach, das ist die, mit der ich groß geworden bin, mit der ich letztendlich sozialisiert wurde als Spieler, dass ich da einfach nicht von abrücken möchte und mir deswegen sowas wie Natal nicht ins Haus kommt.
Wobei ich sagen muss, bei der Steuerung, gerade beim Shooter, klar, das ist der alte Krieg, Ego-Shooter am PC oder an einer Konsole. Ich hab,
ja, ein lächerlicher Krieg übrigens. Also jeder Konsolenspieler, der behauptet, dass das nicht so ist, der ist ein Fanboy.
Wobei, ich habe vorgestern mal wieder Modern Warfare 2 gespielt, habe mal mich am Multiplayer versucht und ich habe das Spiel nur auf der 360 und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute da rumwandern, die wahrscheinlich auch nur 13 oder 14 sind und noch entsprechende Reaktionen haben, die aber eine wahnsinnige Reaktionsschnelligkeit an den Tag legen. Und ich da immer durch die Gegend laufe und mich frage, wie ich überhaupt den Überblick behalten soll, weil ich bin es halt vom PC noch gewohnt, Counter-Strike Source oder ähnliches mit einer sehr hohen Maussensitivität zu spielen, dass ich auch mal die Möglichkeit habe, mal einen ganz schnellen Rundumblick zu machen. Das kann ich da alles nicht. Und also mir fehlt da definitiv noch die Präzision. Das ist auch der einzige Grund, warum
ich mein PC vermisse. Ja, die brauchst du aber nicht. Das ist ja der Trick. Also ich hab mir mal den Spaß gemacht und auf der Xbox mir die Demo runtergeladen von Left 4 Dead 2. Mhm. Und da hatte ich aber schon die PC-Version, hatte die auch schon gespielt. Und habe dann wirklich mal spaßeshalber zusammen mit meiner Freundin das mal gespielt auf der Xbox. Und also wir waren beide sehr erstaunt, sie noch mehr, dass man Zombies erschießen kann, wenn man mit dem Fadenkreuz irgendwie 2 Zentimeter daneben zielt.
Hm.
Also gut. Auto-Aiming. Also du brauchst bei Konsolenshootern musst du ja gar nicht genau zielen. Was ich natürlich als PC-Shooter-Spieler quasi für die Krönung der Lächerlichkeit halte. Also es gibt ja bei den Shooter-Spielern auf der Konsole gibt es ja inzwischen auch Leute, die die dann tatsächlich argumentieren und irgendwie sich alles irgendwie zurechtdrehen, um halt ihrem Spielzeug oder ihr Spielzeug im Rampenlicht stehen zu lassen, das als das Beste dastehen zu lassen, wie dann argumentiert wird, wie irgendwie dieses eine oder das andere Spiel besonders erwachsen rüberkommt, einfach nur, weil es ab 18 ist und blutig, aber Gears of War ist für mich so ein Beispiel.
Mhm.
Ja, ich finde das unglaublich pubertär, das Spiel.
Ja.
Ja.
Ja, braucht man nicht.
Ja, und gerade der Punkt, dass dann viele Leute auch halt im Konsolenbereich, die dagegen argumentieren und sagen, ja, Konsole, wozu brauchst du noch einen PC und so weiter, dass die sich das auch teilweise extrem schönreden, das Ganze, und merkwürdig argumentieren, finde ich.
Also ich habe festgestellt, ich brauche tatsächlich keinen PC, weil ich, also bei mir ist die Argumentation einfach, ich sitze den ganzen Tag am PC, ich habe eh schon eine krumme Haltung und mir tut der Nacken weh und ich bin dann immer ganz froh, wenn ich auf der Couch sitze mit dem Controller in der Hand. aber wie gesagt, bei Shootern fehlt mir der PC tatsächlich und ich bin jetzt halt auch wirklich froh, wenn Steam auf den Mac kommt und ich endlich mal wieder Counter-Strike spielen kann mit meiner Maus in der Hand.
Ja, das ist ja noch so eine Frage. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, weil mich Apple nicht wirklich interessiert. Aber dadurch, dass Steam auf den Mac kommt, hast du ja noch lange nicht die Spiele vom PC auf dem Mac. Die müssen auf dem Mac ja auch laufen. Steam ist ja nur die Plattform für den Zugriff, für den Download und so weiter, aber du hast ja letztendlich, es ist ja kein Emulator, also du musst ja trotzdem, diese ganzen Spiele müssen ja in Mac-Versionen vorliegen. Also ich glaube, da wird nicht so wahnsinnig viel kommen.
Also das ist das Schöne, dass zumindest Valve da Arbeit reinsteckt und alle Spiele, die auf der Source Engine basieren, also mal davon abgesehen, dass sie die Source Engine direkt konvertiert haben, auch die Spiele direkt mitnehmen. Also ich kann jetzt als PC-Version-Besitzer von Half-Life 2 und Counter-Strike und Portal etc. kann also diese Spiele mir tatsächlich einfach nochmal runterladen via Steam und bezahle da nichts für und kann sie auf dem Mac spielen. Problem ist natürlich, die anderen Sachen, die ich mir bei Steam gekauft habe, eben wie Lost Planet oder Just Cause oder Stalker, die bleiben weiterhin irgendwo mit meinem Account verknüpft, aber ich kann sie nicht spielen, klar.
Ja, super.
Ja, habe ich unheimlich viel von, stimmt.
Ja. Ja, das war jetzt ein ganz buntes Sammelsurium. Also wir hatten ganz viele Themen hier auf dem Zettel, die wir gar nicht angesprochen haben, weil wir ständig abgeschweift.
Ich habe abgeschweift
auch überlesen, sind. Als ich über, wir sind abgeschwiffen.
Geschwurft.
Abgeschwurft, ja. Auf einer Ü30-Party.
Genau.
So, nee, der Punkt ist, nein, also wir haben ganz viel gar nicht angesprochen, weil wir zu viel labern. Und wir haben auch ganz viele Sachen angesprochen, die wir gar nicht auf dem Zettel hatten, was noch merkwürdiger ist. Ja, wie kriegen wir jetzt ein rundes Ende? Also das war jetzt für mich hier natürlich ein ganz großer Test unter Vorbehalt, weil, wie schon anfangs erwähnt, ich höre keine Podcast.
Ich
mag sie auch nicht. Ich mag keine Podcasts.
Warum eigentlich nicht?
Weil ich das langweilig finde. Also
das ist gut, dass wir einen machen.
Ja, ich finde den wahrscheinlich auch langweilig, wenn ich mir den nachher wieder anhöre. Ich finde Podcasts, ich weiß nicht.
Ach du, ja, okay. Nee, ich finde Podcasts eigentlich super. Also ich finde zumindest das Konzept Podcast super. Ich als Bahnfahrer, der jeden Tag 2 Stunden in der Bahn verbringt und einfach mich mal zu einem Thema auch informiert wissen möchte, wo ich dann vielleicht nicht unbedingt mir gleich ein ganzes Magazin wie die CT oder so holen muss, höre dann natürlich ganz gerne mal so einen Podcast. Allerdings fehlt mir halt generell noch so ein bisschen so die Qualität, die man dann halt vielleicht aus dem Hörfunk kennt. Die meisten Leute, die Podcasts machen, machen das so wie wir. Die setzen sich mal irgendwo auf die Couch und labern mal ein bisschen drauf los.
Mhm.
Da stimmt oftmals meistens natürlich die Technik nicht. Wird bei uns jetzt wahrscheinlich auch nicht anders sein, aber gut, das ist ein Problem, das man vielleicht noch lösen kann.
Ja, um die Technik mache ich mir ja weniger Gedanken, sondern mehr darum, wer sich das anhören soll. Also mich wird das, was wir jetzt hier gerade erzählt haben, als Dritter nicht interessieren.
Ja, mich vielleicht schon, aber das ist dann vielleicht auch einfach so ein bisschen abhängig davon, wer es mir erzählt und ob derjenige dann auch vielleicht ein bisschen im Thema drin ist.
Und die meisten Podcasts sind mir zu lang, vor allen Dingen.
Ja.
Sind mir viel zu lang. Also weil ich nicht Bahn fahre, ja, habe ich oder Bus, habe ich jetzt nicht morgens eine Stunde oder zwei totzuschlagen und mich zu Hause hinzusetzen und mir 2 Stunden oder 2,5 Stunden, solche Podcasts gibt es ja, anzuhören. Bewusst, das kriege ich nicht hin. Das halte ich auch für totale Zeitverschwendung. Vor allem, wenn man sich mal viele Podcasts anguckt, wo auch viel dumm rumgelabert wird, ne? So mit Jägermeister am Start und so.
Ja.
Und wir haben ja jetzt mal versucht, hier so ein bisschen von Höckskin auf Stöckskin, wie man so schön sagt, durch mehrere Themen durchzulabern, was wahrscheinlich jetzt auch ohne jeden roten Faden geschehen ist, so dass das wahrscheinlich auch schwer nachzuvollziehen ist oder wahrscheinlich auch dazu führt, dass ganz viele Leute denken, okay, ich mach mal aus. Oder ich spule nochmal vor, jetzt mache ich aus. Ja, ich weiß es nicht. Also das Problem ist, ich für mich jetzt hier, um das mal zusammenzufassen, ich mache hier gerade was mit dir.
Mhm.
Wir beide machen ja gerade was.
Auf der Couch.
Ich, nicht auf das Niveau, bitte.
Noch ein Jägermeister?
Nee, aber einen Kaffee nehme ich noch.
Okay.
Also wir machen hier gerade was tatsächlich ich selber nicht konsumieren würde. Also mir persönlich liegt das beschriebene Wort, der Artikel, der ausformulierte Artikel, der liegt mir immer noch näher, als einfach mal ein bisschen jetzt eine Stunde oder zwei ins Mikro zu sabbeln und darauf zu hoffen, dass dann alle 10 Minuten vielleicht mal ein witziger Spruch dabei rauskommt und die Leute es nicht zu langweilig finden. Naja, wir werden sehen, was ihr dazu sagt da draußen, ihr Menschen im Internet. War schön, dass ihr zugehört habt, ihr drei, die ja noch dran geblieben seid bis zum Ende. Und ansonsten, ja, gucken wir mal, ob das eine Dauereinrichtung wird und wie es damit weitergeht. Keine Ahnung.
In diesem Sinne, noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche oder wann immer ihr uns hört, wann immer Anatol mit dem Schneiden fertig ist. Bis zum nächsten Mal, sagen Christian und
Spieler 2.
Tschö.